Global vernetzt, lokal fest verankert. Als größte Reederei der Welt und Familienunternehmen vereint MSC, genau wie Hamburg, Tradition, Innovation und Weltoffenheit. Als Partner der Stadt Hamburg gestaltet MSC die Zukunft des Hamburger Hafens mit, um das Tor zur Welt wieder weiter aufzustoßen. Mehr über die MSC Group erfahrt ihr unter mscgroup.com. Der Podcast Unser Tor zur Welt wird präsentiert von MSC.
Und also es ist ja da andauernd. Ich habe ja ewig was zu tun mit Verträgen, Schauspielerverträgen und so weiter. Aber es ist immer ein Beruf und das finde ich auch schön. Ich sage bis heute, Hörspiele machen ist mein Hobby.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute freue ich mich wirklich, auf diese Folge freue ich mich unglaublich. Es ist eine Frau zu Gast, die ich immer schon zu Gast haben wollte und jetzt gab es auch einen tollen Anlass. Es soll heute um all unsere Kindheitsträume gehen, nicht nur Kindheitsträume, um die Träume von Erwachsenen, um die drei Fragezeichen, um TKKG, um die fünf Freunde, um Hani und Nani und viele große wirklich bekannte Hörspiele, denn ich habe die Frau zu Gast, die dahinter steckt, die all das, was Millionen Fans so gern hören, in einer Villa am Roten Baum produziert und das nicht erst seit gestern. Sie ist, das kann man glaube ich guten Gewissens sagen, eine der erfolgreichsten, manche sagen die erfolgreichste Hörspielproduzentin der Welt. Das Buch, das gerade über sie erschienen ist, trägt den Untertitel Die Königin der Hörspiele. Ein lesenswertes Buch, in dem sie, glaube ich, gegen eines ihrer Grundprinzipien verstößt. Denn normalerweise mag sie eigentlich gar nicht, wenn so sehr über sie gesprochen wird. Aber in dem Buch steht sie tatsächlich ausnahmsweise mal im Mittelpunkt. Und das hat auch einen Grund, weil ein besonderer Termin steht an. Über all das spreche ich jetzt und ich freue mich wirklich sehr, dass sie da ist, mit Heike Dine Körting. Liebe Frau Körting, großartig, dass es geklappt hat, dass Sie heute hier sind.
Na, ich freue mich total und das auch noch mit dem Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. Ich habe schon gehört, dass Sie auch aus der Kassettengeneration stammen.
So ist es.
Wenn ich das mal so sage.
Ich bin tatsächlich,
das freut mich natürlich ganz besonders.
Ich bin ein, darf ich das sagen, Mann, es ist ja immer, ich bin ein großer Fan von Hani und Nani.
Schön. Gerade haben wir Hani und Nani die 80. Folge gemacht. Eine Doppelfolge. Super spannend. Hätte ich Sie gern mal eingeladen, denn wenn Sie würden sich wundern, die machen wir ja nun seit 50 Jahren, noch viel länger als die drei Fragezeichen. Aber wenn Sie ins Haus kommen und die Mädchen sind schon alle da, sie sind allerdings gemischt. Es sind die alten Hani und Nannis von früher, dann sind da neue dazugekommen. Aber dann denken Sie, da oben ist ein Kindergarten zugange und ein Kicherverein, ein Internat. Es ist so lustig und schön. Also ich freue mich immer.
Stimmt es, dass Hani und Nani, dass die immer noch von den Erstbesetzungen gesprochen werden?
Ja.
Ist
ja.
Das tatsächlich so?
Ja, tatsächlich. Und die haben auch gerade gefeiert vor kurzem 50 Jahre Hani und Nani. Es war mal ausgesetzt worden eine ganze Weile, als die Bücher, also die Annette Blyton noch geschrieben hatte, als es damit vorbei war. Und dann ging auch, war dann so irgendwie mit der Kassettengeneration mit allem, ging es ein bisschen runter. Es gab in der Zwischenzeit ja viel andere interessante Sachen für die Kinder, diese Nintendo-Spiele und Pac-Man und auch Puschenkino war ja auch beliebt, da setzte man sich zusammen und ließ sich eine. Und da war das natürlich alles ein bisschen runtergegangen und bestimmte Programme, auch eben Hani Nani, wurden dann wieder vom Markt genommen. Die Rex waren ja auch nicht mehr wie früher 8 bis 10 Meter lang, nur mit Europa gespickt. Das wurde ja alles ein bisschen weniger. Und dann gab es aber eine Zeit so, in den 90er Jahren merkte man, huch, es geht ja alles wieder los. Da waren natürlich dann die Kinder inzwischen erwachsen und haben dann wohl überlegt, na, was hat uns denn als Kind Spaß gemacht? Das wollen wir auch unseren Kindern weiterbringen. Ich glaube, über diese Schiene, über diese Treppe ist es dann gekommen. Und dann haben wir auch die Hani und Nannis wieder bei uns aus dem Kavaliershaus geholt. Wir haben glücklicherweise sehr, sehr viel Platz. Und da sind noch die alten, uralten Bänder gewesen. Und die waren so ein bisschen korrigiert von den Bobbys, die da so drin sind. So nennt man die Kerne. Und ein bisschen staubig. Aber sonst tipptopp. Dann haben wir sie aufgelegt, einmal vorwärts, rückwärts spielen lassen. Und dann war die Qualität wie vor 50 Jahren.
Wahnsinn.
und kein Schnitt ist aufgegangen und nichts.
Sie haben
und
das gerade schon
haben wir sie wieder veröffentlicht.
Wir haben es gerade schon gesagt, wir kommen gleich mal zu, es gab sozusagen eine Anfangsphase, wo das abgegangen ist wie verrückt. Dann gab es irgendwie so eine Pause und dann gab es irgendwie so mit Beginn der 90er Jahre kamen diese Hörspiele wieder und heute sind sie eigentlich nicht wegzudenken. Und da, über all das sprechen wir heute. Erstmal muss ich Sie aber fragen, weil das darf ich, glaube ich, verraten. Sie werden am 18. Juni 80 Jahre alt.
Genau.
Und Sie haben in dem Fragebogen, den ich immer allen Gästen zuschicke, geschrieben, Sie arbeiten nach wie vor 80 Stunden die Woche?
Ja, ja, es ist einfach Freude. Es ist ja bei mir, sagen wir mal, Arbeit und Hobby gemischt. Also wenn ich lese zum Beispiel, also Kinderbücher lesen muss oder Manuskripte lese, ist es ja eine Freude. Kann ich ja unter Umständen noch mal das eine oder andere im Bett machen oder im Garten. Aber es ist eher, gehört zu meiner Arbeit natürlich. Ich muss ja ein bisschen vernünftig Bescheid wissen und auch mir bei dem Lesen überlegen, oh, für welchen Schauspieler ist das oder jenes geeignet. Und ja, ich bin ein Frühaufsteher und ich liebe es morgens insbesondere.
5 Uhr morgens, stehen Sie auf?
Ja, morgens im Sommer natürlich schöner als im Winter, aber ich bin so 4 Uhr, 5 Uhr spätestens Aufwacher und dann hält mich auch nichts mehr. Dann muss ich einfach, dann habe ich auch Spaß, was zu machen und bin dann auch morgens eben ganz in Ruhe und ganz allein. Und da fällt einem dann auch was Nettes ein. Es gibt ja andere, denen fällt nachts alles ein oder abends. Also wenn ich abends arbeite, dann gibt es es ganz oft, dass es dann im Kopf ist und okay, aber dann mache ich es morgens nochmal.
Okay.
Ja, und dadurch habe ich natürlich auch viel Zeit. Für mich ist der Tag von 5 bis so ungefähr im Schnitt bis 10 Uhr und der ist im Wesentlichen, außer mal ein bisschen Sport machen oder essen und trinken, ist der mit Arbeit angefüllt.
Und Sie sind, das ist ja irre, Sie haben 2 Berufe eigentlich. Man kennt ja. Sie, also eigentlich haben Sie sogar, wir konzentrieren uns mal auf die beiden Hauptberufe. Man kennt Sie als die Hörspielproduzentin, als die Hörspielkönigin, als
mein
die Frau.
Hobby.
So. Aber eigentlich sind Sie Rechtsanwältin.
Ja.
Arbeiten Sie bis heute noch als Rechtsanwältin?
Ja. Auch. Ja. Und zwar habe ich mich also sehr schnell spezialisiert, als ich dann fertig war als Rechtsanwältin. Da kam natürlich jeder und sagte, oh, ich habe hier eine Mietsache und ich habe da und ich möchte mich scheiden lassen. Also sowas habe ich alles ganz schnell an andere Praxen abgegeben. Ich selber habe im Wesentlichen, das möchte ich heute, kümmere ich mich um Urheberrechte. Mhm. Also zum Beispiel Langmüller hat ja jetzt mein Buch gern gemacht. Habe ich früher für Langmüller Herbig, auch für Horst Frank und für andere Schauspieler, habe ich mich gekümmert um Verleger und auch mit Langmüller Herbig dann entsprechend gearbeitet. Und also es ist ja da andauernd. Ich habe ja ewig was zu tun mit Verträgen, Schauspielerverträgen und so weiter. Aber es ist immer ein Beruf und das finde ich auch schön. Ich sage bis heute, Hörspiele machen ist mein Hobby.
Mhm. Und haben Sie an Ihrem Haus dann unten auch dran stehen noch irgendwie Rechtsanwältin Heike Dien?
Ja.
Tatsächlich?
Ja. Das habe ich also, da kann ich auch erzählen. Also ich habe ja während meines Studiums musste ich immer ein bisschen Geld verdienen, damit ich mein Studium finanzieren konnte. Mein Vater hat mich auch nett unterstützt, aber in den Semesterferien konnte er mir nichts geben. Ich kriegte in den Semestermonaten 300 Mark. Die musste ich auch immer in Lübeck zu Hause abholen. Das war der Trick von meinem Vater, dass ich ihn dann auch immer wieder zu sehen bekam oder er mich.
In Bar, okay.
Genau. Eine Weile bin ich dann habe ich in Genf studiert. Das wurde glücklicherweise auch angerechnet fürs Jurastudium, weil mich auch Französisch und sowas interessierte. Ja, und dann habe ich das erste Staatsexamen gemacht, dann habe ich das zweite Staatsexamen gemacht und ein paar Tage bevor ich das zweite Staatsexamen gemacht habe, habe ich mir schon ein Schild bestellt, Rechtsanwalt Körting. Früher schrieb man noch Rechtsanwalt Körting. Ja. Heute würde ich vielleicht schreiben Rechtsanwältin Körting und auch noch einen Stempel gemacht. Und als ich dann das Examen morgens, also mittags war es klar, habe ich bestanden. Nicht obergroßartig, aber gut genug, als dass ich auch hätte vielleicht im Gericht arbeiten können als Staatsanwalt oder als sonst was. Naja, und dann habe ich meinen Hammer und Nagel genommen und das an die Tür geknallt. Und zwar war es so, dass es ja schon relativ erfolgreich wurde, beziehungsweise ich war ja nicht so sehr im Vordergrund, wurde nachher ein bisschen zu sehr in den Vordergrund geholt, weil das eine gute Art war, für die Firma auch eine kostenlose PR zu haben, aber bis dahin ja noch nicht so sehr. Und da wurde ich sehr häufig mal, merkte ich so hinterm Rücken, Fräulein Beuermann genannt. So, da dachten die dann, ja, naja, die Körting, wie hat das doch gar nicht gelernt und hat doch weder Tonmeisterausbildung noch sonst was. Und ich mache ja seit Anfang an die Tonmeisterei auch selber.
Also Sie haben das null gelernt.
Beides auf einmal.
Sie haben sich das selbst beigebracht, ne?
Alles auf einmal, alles selbst beigebracht, genau. Und Ja, und dann habe ich gedacht, na, also ich werde es euch mal sagen, ich werde es euch mal zeigen. Und dann habe ich auf meine Umschläge und überall immer gleich rauf gestempelt meinen Stempel, Hagedine Körzing, Rechtsanwalt. Und man will es nicht glauben, man wurde anders behandelt.
Okay, von dem Moment an.
Ja.
Genau. Weil irgendwie das Renommee der Rechtsanwälte was anderes ist als das Renommee der Hörspiel. Sie müssen mal erzählen, wie Sie haben früher Kasperle-Theater gemacht als Kind, das habe ich auch gemacht. Aber trotzdem bin ich nicht dann am Ende der Hörspielproduzent geworden, wo alle sagen, ohne die geht's nicht. Wie sind Sie das geworden?
Also eigentlich wirklich ein bisschen durch Zufall. Einmal durch Interesse. Also jetzt hatten Sie schon gesagt, als Kind habe ich schon immer Kasperle-Figuren auch selbst gebastelt und dann auch Kasperle-Theater gemacht und dann für die ganze Straße immer Vorstellungen. Bisschen später hatte meine Freundin Birgit Lindel, und die waren ein bisschen wohlhabender als wir, die hatten dann ein ganz schönes, großes Telefunkenaufnahmegerät. Und da habe ich schon mit ihr immer Hörspiele ausprobiert und haben wir uns welche geschrieben. Und auch dann das, was nachher das Europa-Hörspiel auch ausmachte, auch damals schon immer Geräusche mit eingebaut. Ja. Also ich musste sie auch sogar einmal, weil sie unbedingt dann ein bisschen ins Wasser plumpsen musste, musste ich auch einmal einen Schubs geben, dass wir einen schönen Platsch hatten. Und das war das eine. Und dann habe ich eben auch gerne geschrieben. Und ich hatte meinen Mann kennengelernt durch Zufall. Er hat sich mich ausgesucht. Da war ich 17 auf dem Nienstedtner Reitermarkt in Hamburg. Da war ich mit meinen beiden großen Brüdern. Und da kam eben der Bäuermann, den ich dann ja später erst als Bäuermann und als Mann erkannt habe, wie er aussieht. Er war damals als Clown verkleidet, mit einem großen Puschel auf dem Kopf, dicke Nase. Und dann hatte er jedenfalls meinen Namen aufgeschrieben und hatte von mir so einen kleinen Scherenschnitt machen lassen. Und im Jahr drauf war der Clown wieder beim Nienstedter Reitermarkt, haben wir wieder ein bisschen nett miteinander getanzt und fröhlich gewesen. Und dann war er, wie ich später erfuhr, länger in den USA, hat für den Dave Miller Studios gebaut in Kalifornien und sonst wo.
Das heißt, es war wirklich zu, weil der Clown hatte auch mit Hörspielen zu tun.
Der hatte, genau.
Genau wie Sie.
Das habe ich erst später erfahren, als ich dann eben als Studentin zurückkam von Genf. Da musste ich auch irgendwie sehen, dass ich in Hamburg auch was jobbe. Und da hat er auch gerade mal wieder angerufen. Und dann dachte ich, ich hatte noch so ein paar Schlager, die ich eigentlich ganz gerne an den Mann bringen wollte. Und hatte gehört, dass er eben eine Schallplattenfirma hat und auch eben Kindergeschichten macht. Da bin ich dann hingetobt und wollte ihm eigentlich meine Schlager andrehen. Aber dann merkte ich, als er kam, ein feiner, schlanker, eleganter, leptosomischer Herr, machte mir die Tür auf und brachte mich dann in den zweiten Stock, setzte sich ans Cembalo, spielte mir was vor. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, dem kann ich ja nun wirklich nicht auch noch Schlager, das ist ja nicht sein Ding. Dann hat er auch ein bisschen Wein recht gemacht und Gläschen und so ein kleines Spieltischchen mit Musik, so ein italienisches. Und wir sitzen dann da und dann macht er die Klappe auf und da ist mein Scherenschnitt drin von vor 5 Jahren davor. Und da habe ich gedacht, na, der meint's aber ernst.
So. Ja, offensichtlich.
Naja, und so ist es dann auch gekommen. Und dann habe ich auch mitgekriegt, was die machen. Und dann habe ich gefragt, ob ich vielleicht auch mal ein Hörspiel schreiben dürfte oder umarbeiten dürfte. Dann sagte ich, ja, warum denn nicht? Und was liebst du denn? Und ich sage, ja, für mich ist also kleine Seejungfrau, das Mädchen mit dem Feuerzeug, die Andersen-Märchen, die finde ich toll. Und dann durfte ich die kleine Seejungfrau schreiben. Und so fing das Ganze an.
Und wann kam die erste Idee? Ich glaube, das erste war dann Hani und Nani, wo es dann mehrere Folgen gab.
Ja, dann wurde
gab,
es dann, ne? Richtig, genau. Da hatte ich mich dann schon so ein bisschen eingewöhnt und ich hatte dann auch bei ihm übernachten, also nicht bei ihm übernachten, ich kriegte sogar ein kleines Zimmer. Ja. In der Agnesstraße waren wir damals mit dem Studio und ich habe immer ein bisschen gelauscht. Als ich das noch nicht selber gemacht habe, habe ich geguckt, wie machen die das? Da gab es einen Regisseur, Konrad Halver, der machte das so ganz schön und habe ich immer ein bisschen geguckt und war ich neugierig. Und habe ich irgendwann mal gesagt, ja Mensch, ich würde das eigentlich ganz gerne auch mal selber machen. Ich würde zum Beispiel das eben ganz anders besetzen oder würde es auch ein bisschen anders realisieren. Und er sagte, ja, der war ja so, der Bäuermann, der sagte, ja mach doch, was machst du denn? Und da haben wir dann ein paar Märchen gemacht und die wurden dann gut und erfolgreich. Und dann habe ich gesagt, aber eigentlich mal eine richtige Serie. Mhm. Bis dahin gab es ja nur Kamei und sowas, aber eine richtige...
Das gab es damals so nicht.
Kamei gab es schon, also da habe ich auch selber mitgemacht, aber so eine richtige Mädchenserie oder eine Kinderserie gab es noch nicht. Karl-May war ja ein freier Stoff. Und bei 5 Mark mit den Produktionskosten und allem drum und dran musste man auch zusehen, dass man irgendwie möglichst freie Stoffe kriegt. Aber ich wollte eben auch mal was nehmen.
5 Mark hat damals eine Kassette gekostet im Verkauf.
5 Mark, genau. Die Schallplatte vor allen Dingen damals
okay,
noch.
Stimmt.
Ne? Und dann nachher auch die Kassette am Anfang. Und dann sagte ich, dann mach doch mal oder guck doch mal. Und wir waren ja sehr viel mit einem eigenen Stand auf der Frankfurter Buchmesse und da haben wir den Schneider auch besucht. Mhm. Franz Schneider, da ist Hani Nani veröffentlicht worden und dann haben wir miteinander gekackelt und ich sage, ja, also am meisten würde ich ja so eine Internatsgeschichte, Hani Nani, das wär's doch. Das habe ich so gern, die Bücher gelesen. Ja, und er sagte, ja, dann mach doch. Ich sage, wie soll ich machen? Was? Ja, mach doch. Du wirst das schon machen. Ja, und ich hab's gemacht.
Und Sie haben all diese Charaktere, alle diese Stimmen haben Sie dann selber ausgesucht?
Ja, habe ich alle ausgesucht und geguckt. Ich hatte den einen oder anderen auch schon mal in den Märchen eingebaut. Zum Beispiel Regine Lambs, da hatte Onkel Toms Hütte mitgesprochen. Und ja, habe ich mir das so zusammengesucht. Ich bin viel ins Theater gegangen, auch viel Kino und viel Radio gehört und auch Kontakt gehabt mit dem Herrn Lambster, der war der Besetzungschef damals von NDR. Ja, so habe ich die alle zusammengesammelt, meine Mädels. Und das ist jetzt weit über 50 Jahre her. Und sie sind immer noch alle fröhlich, munter und vergnügt und ich auch. Toi, toi, toi.
Und war da nicht, ähnlich das richtig, Hans Petsch, der Erzähler?
Ja.
Das muss man ja sagen, Hans Petsch, das kann man gar nicht, vielleicht die schönste Erzählerstimme, die es jemals deutschsprachig gegeben hat, oder?
Das würde ich auch sagen. Ja. Und einfach, seine Stimme war Musik. Und ich kann mich auch noch erinnern, als ich meine erste Aufnahme für Kleine Seejungfrau gemacht habe, also selber gemacht habe, am Mischpult saß. Bei uns ist es so, dass man auch eine große Scheibe hat dazwischen. Ich kann ihn also sehen. Heute sieht man es ja manchmal den anderen gar nicht mehr. Und dann fing er an zu sprechen, den Text, den ich da nun geschrieben hatte, also oder nachgearbeitet hatte, von Andersen. Und da dachte ich, das ist Musik, ist das schön. Und dann haben wir ja unzählige, ich würde mal sagen, bestimmt 500 oder mehr LPs habe ich mit ihm gemacht.
Und musste man dem eigentlich irgendwas sagen oder war das gar nichts?
Nein, er war tipptopp vorbereitet. Ja. Also wenn Sie seine Manuskripte gesehen hatten, überall ein Pünktchen, ein Strich, ein Komma und so, seine Betonung. Also überhaupt ist es so, dass die ganzen guten Schauspieler, auch Milberg oder wer auch immer das heute macht, die sind alle, oder Lutz Mackenzie, die sind alle tipptopp vorbereitet. Und ich konnte mich eigentlich überhaupt so hinsetzen. Ich muss natürlich aufpassen, dass nichts bumst und nichts mal irgendwie aus Versehen verkehrt ist. Aber grundsätzlich brauchte ich eigentlich nur meine Regler aufzuziehen und konnte zuhören. Und Hans Petsch wurde dann auch ein sehr guter Freund von uns. Wir waren einige Male mit ihm zusammen auf Elba, da hatte er einen kleinen Besitz. Und bis zu seinem Ende seines Lebens ist er ja immer noch mit dem Auto zu uns gekommen, war er sehr, und hatte dann auch mich gebeten, ob ich sein Haus übernehmen könnte, kaufen könnte, wollte ich nicht, und die es dann gekauft hatten, konnten nicht zahlen, und hat dann nochmal gesagt, ach, Gedine, machen Sie doch, und da war er dann auf Leibrente, und ich habe auch mich gefreut, dass er lange, lange, lange gelebt hat, und wir
das,
gute Freunde.
Und das ist interessant, gute Freunde, aber Sie haben sich auch mit dem gesiezt?
Ja,
bis immer. Das ist so, Sie sitzen grundsätzlich immer.
Ich sitze grundsätzlich.
Auch die ganzen jungen Leute, die da sind. Also es ist nicht so, dass die Sie sitzen müssen, sondern Sie sitzen die auch.
Die sitzen ich, nein, die jungen Leute, wenn sie als Kinder bei mir waren,
dann
bleiben sie Kinder. Ja. Also es gibt meinen Jens und meinen Oliver und es gibt die Rea und die sind alle, die duze ich alle nach wie vor und die haben mich von Anfang an gesiezt und es ist dabei geblieben. Und ich habe auch schon mal überlegt, ob man das mal anbieten sollte, aber die mögen das auch. Und es hat auch einen gewissen Respekt.
Große Ehrfurcht. Sie haben gerade gesagt, also den Jens, den Oliver, das sind die Sprecher der 3 Fragezeichen, wo man sagen muss, kurz vorab noch, ich habe gelesen, Sie sagen, Vorleser sind nicht unbedingt gute Erzähler.
Nein, lange nicht.
Lange nicht, okay.
Also gute Sprecher, die in Rollen super sind. Ich werde immer gefragt, was macht denn einen guten Sprecher zum Beispiel aus? Natürlich hauptsächlich, dass er eine tolle Stimme hat oder die Stimme hat, die eben dazu passt. Aber es kommt dann nicht auf Lesewettbewerb oder sowas an. Das haben wir ja manchmal gemacht bei Casting mit Kindern. Dann haben die Lehrer die besten Vorleser mitgebracht und die waren dann manchmal pottlangweilig. Also es sind eigentlich die so spontan sein können und auch ein bisschen wechseln können und sich in Rollen hineindenken können. Und da habe ich eigentlich ein gutes Händchen gehabt oder ein gutes Gefühl dafür gehabt. Denn eigentlich sind all die Kinder, mit denen wir gemacht haben, ob das nun die Schreckensteiner sind oder sonst was wir noch alles gemacht haben, die sind eigentlich alle nachher Schauspieler geworden, die meisten.
Und sie sind ja, das ist ja das Verrückte, wenn wir mal auf die drei Fragezeichen sprechen, das sind ja in der Zwischenzeit mittelalte Herren.
Ja,
kann man so sagen, ne? Also sie sind schon nicht mehr
ältere Herren.
Ältere Herren. Und ja, irgendwie, aber die Stimmen hören sich, das ist ja verrückt, die Stimmen hören sich mehr oder weniger genauso an wie,
naja,
nee, mehr oder weniger.
Die Art, ja, mehr oder weniger, genau. Die Art ist natürlich geblieben, die Weise, wie sie es machen. Und wenn die kommen und setzen sich vors Mikro, wird ja auf keinen Fall irgendwie was speziell jetzt hochgestellt oder sollen nicht irgendwas Kindliches machen. Aber sie schlüpfen in die Figuren rein. Und die Figuren, die stellen sie einfach ganz großartig dar. Also wenn sie jetzt natürlich mal nehmen, den ersten Superpapagei und spielen das ein, dann ist natürlich sprechen sie dann noch so ganz klein und niedlich. Ja. Und das ist immer der große Spaß, wenn bei größeren Veranstaltungen dann auch mal irgendwie was aus alten Sachen eingespielt wird, dann gibt es ein großes Gejohle. Aber sie sind halt wirklich Justus, Bob und Peter und besser geht's gar nicht.
Justus Jonas ist so, wenn der anfängt, ein Wort zu sagen, würde ich behaupten, dass jeder sofort sagt, Mann, das ist doch Justus Jonas. Ja. Wie haben Sie das damals, haben Sie damals schon das Gespür gehabt? Das ist so eine besondere Stimme, die wird über diese Jahre tragen. Wobei übrigens, so eine besondere Stimme ist es gar nicht. Wissen Sie, wer genauso klingt wie Justus Jonas? Ist Ihnen das mal aufgefallen? Kevin Kühnert.
Wer?
Kevin Kühnert, der ehemalige SPD-Generalsekretär. Hören sich mal an, wenn man die Stimme hört, der klingt wie Justus. Wenn man die Augen zumacht, klingt
er
wie...
Da muss ich mal die Augen zumachen, wenn ich ihn höre.
Aber damals war Ihnen das klar, das ist eine so besondere Stimme?
Ja.
Oder wonach gehen Sie da?
Also mir war klar, das kommt einmal bis Stimme und Temperament. Und also das war einfach ganz, ganz, ganz großartig. Ich habe ihn gesehen bei, ich weiß gar nicht, wie hieß denn der?
Montagsmaler, kann
Montagsmaler,
das sein?
Genau. Ja, beim Montagsmaler. Und da waren da traten die Berliner gegen die Hamburger Kinder an. Und da waren ja mehrere auf der Reihe und mehrere begabte Kinder, von denen auch einige nachher bei mir waren. Und da habe ich den Justus, also den Oliver Robert gesehen. Und der war so, so witzig, so besonders, so brillant schon da, dass ich wusste, ja, den brauche ich. Und dann kamen die Hamburger Kinder und da war der Jens, der Kleine, der noch ganz doll Hamburgerte. Ich weiß nicht, ob Sie es mal einmal gesehen haben. Sie lachen sich tot, wenn Sie das sehen.
Sie haben die beiden entdeckt bei einer Folge der Montagsmaler.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und dann haben wir eben erst noch so kleine Kindersachen aufgenommen. So habe ich die schon gekannt. Nur Andreas war der Erste, der direkt spontan zu mir ins Studio kam. Und den hatte ich vorher noch nie, mit dem hatte ich vorher noch nie gearbeitet. Und dann hatte ich mir auch vorgestellt, so machen wir das. Ja, das ist dann Justus Jonas, ganz klar.
Ja.
Anführer, Oliver war gar keine Frage. Und dann hatte ich gedacht, ah, Jens kann ja ganz gut Archiv, der ist ja auch interessiert an Theater und an allem. Und dann habe ich das so gemacht und so besetzt. Tja, dann saßen wir da bei der ersten Folge. Und da haben wir so 10 Minuten, 20 Minuten, habe ich immer gedacht, nee, irgendwie stimmt da was nicht. Mhm. Da habe ich gesagt, machen wir doch mal einfach mal, drehen wir mal um.
Ach so.
Wie
wir ursprünglich sollte, wer sollte so ursprünglich Peter Shaw
genau,
sein?
Genau,
Bob Andrews, so die haben sie getauscht.
Ja, dann haben wir getauscht.
Okay.
Ja, weil ich dachte irgendwie so, Jens war ja so der so besonders mit Theater und belesen und sonst was ist. Ja, und dann haben wir getauscht und dann haben wir gesagt, das ist es, so ist es. Und so ist es dann das ganze Zeit geblieben und es hätte nicht besser sein können.
Und die sind auch bis heute noch, wir sprechen immer darüber, wie das sein kann. Man kann ja sagen, dass die drei Fragezeichen eigentlich heute viel erfolgreicher sind und viel bekannter sind als in der Anfangsphase, oder?
Ja.
Weil es war doch nicht vorstellbar, dass, ich meine, wir reden davon, wenn die drei Fragezeichen in der Barclays Arena sind, da sind drei Menschen.
Ja.
Die lesen,
drei Menschen und
das
vielleicht
war's.
Zwei, drei Nebenrollen und stehen nur am Mikrofon.
12.000 Zuschauer. Und die alles mitsprechen können, mehr oder weniger, an die alten Folgen, genau.
Genau, und jetzt gehen sie nochmal nach Berlin, da, in die Waldbühne mit 20 oder 18 oder 19.000. Und das ist ja, wäre ja verrückt. Da, bei der letzten Vorstellung beispielsweise musste dann, die stehen ja nur am Mikrofon mit ihrem Manuskript, lesen, wird natürlich auf die großen Leinwände übertragen. Und vieles, wenn es dann was aufgeführt wird von früher, können es ganz viele mitsprechen. Aber hier war es dann auch so, da musste Justus auf Suche gehen und sagen, ah, jetzt muss ich mal meine Taschenlampe anmachen. Und plötzlich im Stadion 20.000 Taschenlampen. Jeder hat in seinem Handy eine Taschenlampe. War einzigartig.
Also wie haben die dahin gebracht? Weil das eine ist ja, dass man gut spricht und das andere ist, dass man das Gefühl hat, da passiert gerade was. Und da gibt's in ihrem Buch auch eine Stelle, da erzählt, glaube ich, der Oliver Justus Jonas sagt, naja, wir sollten Skinny Norris. Jeder weiß, wer Skinny Norris ist. Immer so ein bisschen so das Ekelpaket bei den drei. Wir sollten den irgendwie jagen und Heike Diene war nicht mit uns zufrieden und hat sie gesagt, jetzt geht ihr mal raus und rennt dann, erzählen Sie selber, rennt ums Haus und dann kamen Sie wieder und dann hatten Sie die entsprechende Betriebstemperatur.
Ja, dazu müssen Sie wissen, wir sind ja in der Roten Baumstraße in Amrie oder damals in der Agnesstraße auch in einem ziemlich großen Haus und das Studio ist ganz unterm Dach. Also da brauche ich Sie ja eigentlich nur bis zur Eingangstür zu jagen.
Und wieder hoch.
Und dann hoch. Und dann aber ohne spontan ran ans Mikro, dann sind sie doch natürlich außer Atem. Denn das fällt auch zum Beispiel ganz vielen Schauspielern, ich hole ja auch öfter mal von Theaterschauspielern, wenn ich dann sage, so, jetzt geht doch mal die Treppe hoch. Ja, dann stehen sie auf. Ich sage, nein, sitzen bleiben. Einfach so mit einem normalen Atmen. Und das fällt ganz vielen ganz schwer. Und wenn sie dann kommen, dann würden sie auch sehen, wo unsere Treppen so knarren, wie es bei denen im Wohnwagen knarrt.
Und das ist dann ihre Aufgabe, ist dann, sie stehen hinter der Scheibe und dann fangen die an und dann gehen sie dazwischen und sagen, stopp, das nochmal, das
richtig.
So.
Genau. Wobei sie nicht stehen. Früher haben sie gestanden.
Ja, heute sitzen
inzwischen
sie.
Sitzen sie alle an einem runden Tisch und nicht nur die, sondern auch die wichtigsten Hauptrollen sind auch dabei. Denn dieses Zusammenspiel, was viele gar nicht mehr so kennen in den Studios, auch beim Synchron, wird vieles einzeln aufgenommen.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt gedacht, kann man nicht die Sachen auch einfach alle einzeln aufnehmen und dann zusammenschneiden? Könnte man,
aber dann haben sie lange nicht die Atmosphäre.
Okay.
Dieses sich zuspielen. Ich meine, die sind es natürlich auch seit 45 Jahren gewohnt. Und da gibt es dann auch Texte, die gar nicht im Skript stehen, Reaktionen. Das ist, wie gesagt, jetzt mussten wir auch mal wieder was solo machen, weil einer von denen nur nicht Möglichkeit hatte zu kommen. Dann haben die aber auch schon eine solche Fertigkeit. Und wir haben auch so einen Sinn, dass die dann also die anderen Texte entweder mit hören oder mit lesen müssen und dann auch spontane Reaktionen machen. Also ich höre sofort, wenn das zusammengesetzt ist, irgendwo, auch im Film, das stört mich total, wenn die beispielsweise auch miteinander diskutieren und hitzig werden, dann merken sie, dass die das nicht zusammen gemacht haben.
Manchmal geht es auch nicht mit dem Zusammenmachen, das ist Timmy der Hund, da sind wir bei den fünf Freunden.
Ja.
Stimmt die Geschichte, Timmy der Hund? Ja. Ist ein Hund aus Ihrer Nachbarschaft gewesen wahrscheinlich oder immer noch?
Nee, leider lange nicht mehr. Nein.
Aber das war der erste Timmy, der Hund war. Und das heißt, was haben Sie diesen Hund ins Studio gemacht?
Den Hund im Studio musste man natürlich, denn wenn Sie außen aufnehmen, können Sie natürlich nicht irgendwo im Esszimmer oder in der Stube von den Kindern haben. Den mussten wir richtig. Und der war auch wirklich ganz toll. Das war toll. Ich habe den 2 Tage lang aufgenommen und er konnte bellen und er konnte jaulen und er konnte, also der konnte wirklich alles.
Also auf Befehl sozusagen.
Ja, Sie so haben gesagt, ungefähr. Ja. Man muss einen Trick finden manchmal. Nicht? Manchmal muss man dann ihn alleine lassen, dass er dann ein bisschen traurig ist. Und dann muss man natürlich auch sehen, dass das Mikrofon so anständig steht, dass er dann nicht dran bumst oder dass er nicht irgendwie zu weit weg ist. Und dann, wenn er dann lange genug da alleine ist, dann fängt er an zu jaulen. Ja, der Timmy, der Hund. Und ich weiß ganz viele Freunde, denen ich gesagt habe, ich brauche neues Hundebellen, ich brauche unbedingt, ja, kein Problem, wir kommen mit dem Hund. Ja, dann sitzt er vor dem Mikrofon oder sitzt im Aufnahmeraum, da sitzen die mit dem und hampeln mit denen rum. Nix wird gebellt.
Kann man sowas heute nicht auch schon technisch machen? Man denkt so, KI und dann sagst,
aber es ist natürlich so, das ist einfach doch so ein echtes Lebewesen mit den vielen verschiedenen Variationen. KI muss es ja auch irgendwo sich herholen.
Stimmt.
Ne? Und in Zukunft wird es wahrscheinlich mehr und mehr und besser gehen. Aber ich denke mal so vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, als ich zum ersten Mal das mit KI ein bisschen intensiver mitgekriegt hatte, habe ich noch mit einem befreundeten Anwalt überlegt, dass wir unbedingt einen Leitfaden schreiben über die Rechte dafür und die schützenswerten Geschichten.
Weil das ist nämlich echt interessant, weil natürlich die Stimme von Justus Jonas könnte jetzt ja synchronisiert werden und könnte dann für alles Mögliche angewandt werden,
genau.
Wo man denkt, okay, Stichwort Urheberrecht, weil du hast ja auch dein Urheberrecht an deiner Stimme.
Eben.
Und was da mit deiner Stimme gemacht wird, das ist ja dann schwieriger.
Genau. Und es wird ja dann möglichst, also entweder wird die Stimme gekauft. Wir hatten jetzt zum Beispiel mal die Frau Dux, war ein wunderbarer Schauspieler, der Eckhard Dux. Der ist erst mit 98 gestorben und die rief mich dann an, 2-3 Monate später, dass sie ein Angebot gekriegt hat vom Studio, ihren Mann, die Stimme ihres Mannes nutzen zu dürfen.
Das wäre doch auch bei Hans Peach eigentlich, ja, oder?
Wahnsinn.
Das ist ja so schlimm, dass diese Stimme verstummt ist.
Ja, also, ja. Wäre wunderbar.
Ne? Wahrscheinlich geht das technisch, es gibt ja genug Material.
Das geht technisch auf jeden Fall. Nicht? Und da bei Hans Peach gibt es aber auch niemanden mehr, mit dem man jetzt darüber sprechen könnte. Es gibt keine Angehörigen.
Das heißt, man könnte es, aber wäre das nicht etwas, was man machen könnte?
Das wäre schon fabelhaft. Ja. Nicht? Also jedenfalls bei Frau Dux, ihr habe ich auch geraten, das auf jeden Fall zu machen. Und dann, wenn man das dann freigibt, dann wird die benutzt und dann wird es ja auch entsprechend honoriert. Schwieriger ist es natürlich, wenn da über KI mehrere Stimmen so zusammengenuddelt werden, dass eine neue Stimme rauskommt, dass man gar nicht mehr so unbedingt finden kann, wer ist denn eigentlich derjenige. Ich denke, das kann aber KI dann wieder rausfinden.
Wir müssen mal rüber sprechen über die Begeisterung. Das ist, glaube ich, eine besondere deutsche Begeisterung für Hörspiele. Stimmt es, dass Deutschland das Land ist, wo Hörspiele so groß sind wie nirgendwo sonst auf der Welt?
Nirgendwo auf der Welt, nein. Okay. Also ein bisschen in Dänemark, also in den deutschsprachigen Ländern, Schweiz, Österreich, also da ja. Und dann eben bei all den Deutschen, die heute über Spotify und über Amazon und so, oder Napster das hören, die können natürlich auch in Neuseeland sein oder sonst wo in
Spanien. Aber es ist ein deutsches
alles
Phänomen.
Ein reines deutsches Phänomen. Und ich sage immer, dafür sind wir, also Europa oder mein Mann, nehmen wir mal, der ist ja nun der Begründer und der eigentliche grundsätzliche Macher, das gibt es nur in Deutschland. Und wir hatten es auch versucht in den USA, weil wir ja über Dave Miller, der ja auch mit in der Firma war, da war es aber so, da hatten die Kinder schon zu der Zeit, als sie Kassetten hörten, da hatten die schon den ausrangierten Fernseher von ihren Eltern im Kinderzimmer. Und da gab es dann eben Strawberry Shortcake und solche Geschichten. Aber das wurde dann einfach nur aus dem Fernsehen genommen, der Soundtrack. Das waren keine Hörspiele, wie wir sie machen. Ich verstehe ja unter Hörspiel eben ein großes Plus zum Buch und auch kein Minus zum Film, sondern Hörspiel ist Hörspiel. Und Hörspiel ist eben ganz und gar eine Spezies sui generis, wenn ich das mal...
Absolut, aber das ist interessant. Die Diskussion habe ich immer mit meinen Kindern. Die Frage ist immer, Medienzeiten muss ja ein bisschen begrenzt werden, weil sonst... Und dann ist immer die Frage, ist Hörspiel hören Medienzeit? Also weil Medienzeit, die begrenzt wird, muss ja etwas sein, wo man sagt, das ist an sich nicht wertvoll. Und ich sage, nein, Hörspiel hören ist außerhalb der Medienzeit.
Ja.
Letztendlich ist es was, also es ist eigentlich vergleichbar mit vergleichbar zumindest mit Vorlesen. Und das ist jetzt eine interessante Frage. Sie haben es gerade gesagt, die neue Generation wachsen auch in Deutschland mit, nicht nur mit Fernsehen, sondern mit Internet und so weiter auf. Und trotzdem, meine Kinder hören natürlich, was heißt natürlich, hören 3 Fragezeichen, hören TKKG, hören, wie heißen die 3 Fragezeichen, Kids und all sowas. Also warum hören aber auf einmal auch wieder Kinder in Deutschland? Es ist ja nicht nur die Renaissance des Hörspiels, hat vielleicht damit angefangen, dass meine Generation, die älter geworden ist und dann gesagt hat, waren das schöne Zeiten und das wieder angehört haben. Aber es sind ja auch vor allen Dingen jetzt Kinder,
ganz
die das
Kinder
hören.
Ganz viele Kinder und auch ganz viel Mädchen bei Jungs-Themen eigentlich.
Die drei Ausrufezeichen gibt es jetzt und so,
Richtig. Und der Witz ist ja, dass man zuerst immer dachte, ach, das ist im Wesentlichen sind's ja nur die Älteren, die ihre Kinder dann mit denen die gemeinsam was hören. Aber die Kinder hören es auch für sich allein. Ich glaube schon, dass das Hörspiel die Fantasie noch in einer anderen Form anregt als jetzt beispielsweise der Film. Im Film haben sie die festen Figuren, die sind da und das können sie nicht, das Hörspiel auch schön abends im Bett hören. Sie müssen sich nicht aussuchen, wann läuft im Rundfunk was. Wann läuft was im Fernsehen? Das ist der Vorteil natürlich über diese ganzen Instagram-Geschichten. Und ich persönlich liebe ja immer noch die Schallplatte und ich liebe auch noch die Kassette und die CD. Und auch die CD wird nicht mehr lange dauern, dann ist sie weg.
Aber es ist ja egal, weil letztendlich sind das, da holt man sich das, aber das Interessante ist ja, dass die, und das ist ja auch die Geschichten sind, die eigentlich dieselben Geschichten, die wir früher gehört haben. Also wo gibt es so Serien, wie TKKG, Fünf Freunde, drei Fragezeichen, dass die über so lang, über Jahrzehnte ein Publikum erreichen.
Masters of the Universe beispielsweise oder Tom und Locke, es gibt ja so viele Sachen. Also ich selber habe ja ungefähr 3000 Stück gemacht. Und ich denke mal, die Hörspiele sind natürlich auch richtig schön zusammengebastelt. Und bei einem Hörspiel hat man gegenüber einem gelesenen Buch den Vorteil, dass man nicht einmal nur den Stoff hört und vielleicht das spannende Ende, sondern das nächste Mal achtet man vielleicht auf Timmy den Hund oder Oskar bei TKKG und da, oder man achtet auf die Musik und auf die Nähe und viele sprechen es ja auch mit und machen dann daraus einen Spaß und machen dann auch selber Hörspiele. Wir kriegen ganz, ganz viel Feedback von Kindern, die dann auch plötzlich Spaß haben, so wie ich vor fast 70 Jahren Spaß hatte, sowas selber zu kreieren. Und wir haben ja auch beispielsweise ein Hörspielmuseum. Mhm. Das war zunächst in Hasseburg, wo ich ja auch 47 Jahre zusätzlich gelebt habe. Das ist jetzt in Kassel, im kleinen Palais. Mhm. Und in Kassel gab es in diesem kleinen Palais früher das Museum für die Grimm-Märchen, die Grimmschen Märchen. Mhm. Und die haben ein riesiges neues Gebäude gekriegt. In der Zwischenzeit wurde das restauriert. Und in diesem Hörspielmuseum können die Kinder kommen und können an all den verschiedenen Stationen, die wir da eingerichtet haben, die können ihr eigenes Hörspiel kreieren und gehen dann nachher mit ihrem eigenen Hörspiel nach Hause. Mit Geräuschen, mit Musik, mit allem drum und dran.
Wir erleben das auch hier immer wieder, wenn hier Kinder da sind, dass der faszinierendste Ort für die ist dieses Studio.
Ja.
Und sagen die, können wir einen Podcast aufnehmen? Und dann muss man sagen, Podcast ist ja jetzt auch nicht so weit von Hörspielen entfernt.
Also nein.
Auf jeden Fall ist dieses, das Hören erfährt offensichtlich eine große Renaissance. Ich habe mich gerade gefragt, nun 80 Jahre sind Sie, ich will nicht sagen, dabei. Davon sind Sie 60 Jahre aber locker dabei.
Ja.
So, was ist denn, wenn Sie morgen sagen, ich habe keine Lust mehr? Gibt es da jemanden, der dann das übernehmen der ja. übernehmen würde oder gibt es jemanden oder verschwindet dann sozusagen?
Ich denke mal, es wird verschwinden. Sie hatten ja schon gerade erwähnt, Fragezeichen Kids beispielsweise. Ja. Die Firma will natürlich auch das Thema weiter behalten oder bei Fünf Freunden und bei all den sehr erfolgreichen Serien fängt man jetzt gerne natürlich auch wieder an den Stoff nochmal mit jüngeren Kindern
mit neuen Stimmen, ne? Wo man dann teilweise stutzt.
Aber das mache ich schon alles nicht mehr.
Okay.
Ich nenne sie mal meine Serien, die noch auf dem Markt sind und die noch fortgesetzt werden. Es gibt ja ganz vieles auf dem Markt inzwischen in Spotify, ob es nun, weiß ich mal, die Lego-Geschichten sind oder She-Ra oder Barbie. Mhm. Die sind ja alle auch zu hören, aber die werden eben nicht weitergemacht. Aber die, die noch weitergemacht werden aus den alten, die mache ich. Aber die neuen werden schon lange, lange in anderen Studios gemacht. Ja, in Berlin, in Hamburg.
Sind Sie eigentlich freie Mitarbeiterin über die Zeit bei Europa gewesen? Sie waren ja nie angestellt da, ne? Oder
nein, doch? Nein, ich war immer freie Mitarbeiterin. Das war mir auch immer wichtig. Zu Anfang, ja, wie gesagt, es war mein Hobby und mein Spaß und es ist auch mein Spaß und Hobby.
Aber wie haben Sie das hingekriegt, also zwei Jobs zu haben, wo jeder sagt, also Rechtsanwalt, wenn ich jetzt hier mit Rechtsanwälten sprechen würde, würde ich sagen, das ist eigentlich ein Job, der füllt einen schon aus.
Ja, es gab auch ein bisschen Ärger natürlich am Anfang, wenn ich da mal abgebildet war in der Zeitung mit meinem Talar da vor dem Gerichtsgebäude und so. Und dann wurde da eine längere Geschichte geschrieben. Dann gab es auch schon mal von anderen Anwälten Abmahnungen und sagten, hier, die macht ja unlautere Werbung. Und
ah, stimmt, das war damals überhaupt total verboten. Genau.
Oh, ja. Damals konnte man sich auch noch nicht spezialisieren, offiziell. Man konnte sich natürlich für sich spezialisieren, aber sie konnten noch nicht irgendwie irgendwo schreiben, ich bin Rechtsanwalt für Scheidungen oder ich bin dies oder das. Das ist dann erst sehr viel später gekommen, wie bei den Ärzten. Jetzt heute.
Ja, und dann war ja da, ich habe das nochmal nachgelesen im Vorbereitung auf das Gespräch, dass dann immer, wie kann diese Märchenerzählerin, wie kann die ernsthafte Rechtsanwältin werden? Da muss man auch sagen, da war auch die Rolle der Frau. Wahrscheinlich gab es gar nicht so viele Rechtsanwältinnen, als sie das damals wurden.
Nee, das war noch, also wir saßen, da würde man sagen, im Audi Max saßen wir dann in der ersten Reihe ein paar Mädels und wurden dann auch von den Professoren, ich weiß noch, Professor Bötticher beispielsweise, mit dem wir dann auch uns angefreundet haben, weil wir viel Musik gemacht haben. Und der kam dann rein und sagte dann immer, meine Damen. Ja, immer wurden wir extra begrüßt. Und heute ist ja, ich würde mal sagen, wahrscheinlich mehr Studentinnen als Studenten, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man in dem Studium ja auch lernt, so Sachen zu strukturieren. Ein bisschen, und ich sage ja immer gerne, dass das, was ich mache, der eine oder andere vielleicht viel besser kann als ich. Kann besser schreiben, kann besser Regie machen, kann besser dies oder das oder das. Aber ich habe so ein Gesamtgefühl für alles. Mit meinem Bauchgefühl darf ich ja auch bis heute alles so machen. Wenn ich das nicht mehr dürfte, wenn mir das jemand vorschreiben würde, dann würde ich sagen, Kinnings, also nu hat sich das. Aber ich stelle auch immer mal zur Verfügung oder ich gebe auch in Gesprächen mal bekannt, dass man sich bloß nicht scheuen müsste zu sagen, so nur Körting, nur ist aber gut, nur hör mal auf.
Aber ist es nicht, das möchte keiner machen, aber ich stelle fest bei denen, die mit ihnen zu tun haben, dass natürlich so ein riesiger Respekt ist. Ich glaube, dass ihnen niemand, wenn sie sagen, mach das mal anders, ja, dass ihnen da widerspricht ihnen wahrscheinlich niemand im Studio, oder? Sie sind da tatsächlich die ja, ungekrönte Königin, die sagt, wie es geht, oder?
Ja, so ist es. Und ich habe natürlich auch den Trick oder beziehungsweise ein gutes Gefühl gehabt von Anfang an, dass ich jetzt nicht viel Regie machen muss. Ich suche mir von vornherein die passenden Stimmen zur passenden Rolle. Und so habe ich auch viel Lob mal gekriegt von wirklich großen Schauspielern, ob es nun Messelmer war oder Gerd Baltus oder Hans Klarin oder Fitzmann, die dann auch sagten, wissen Sie, Herr Gedine, oder weißt du, die haben mich manchmal doch geduzt, Herr Gedine, du machst eine wunderbare Regie, indem du ganz wenig zwischengehst. Okay. Also ich würde nie jemanden in seinem Text unterbrechen, wenn dann hinten ein anderer oder so ruft, ah, da war ein Fehler. Psst, ich mache mir ein kleines Zeichen, ich lasse ihn zu Ende sprechen und dann sage ich, das war schon wunderbar, aber da an der Stelle, da war so eine Kleinigkeit, die war nicht so ganz so gut, lassen Sie uns doch noch eine machen. Nicht? Also weil ich auch schon, als ich mal irgendwann nicht am Pult sitzen konnte, eine Freundin von mir, die eigentlich auch super begabt und vieles besser kann als ich, da hat dann Andy von der Maiden, der Skinny Norris, gesagt, du bitte nie wieder. Das nimmt mir die Spielfreude. Ich werde andauernd unterbrochen, wo ich einen Fehler mache. Dann kommt man auch gar nicht in den Schwung. Und ja, das ist irgendwie so mein Prä, und dass ich dann auch nett sein kann und auch noch Brote schmieren kann und Kaffee kochen und jeder sich wohlfühlt. Es ist ein bisschen wie zu Hause.
Es ist ja auch Ihr Zuhause. Also ja. Sie arbeiten, Stichwort Work-Life-Balance. Die Geräusche.
Ja.
Die machen Sie immer noch händisch dann?
Ganz viele machen wir selber. Inzwischen haben wir natürlich auch das eine oder andere, nimmt man auch mal vom Lexikon oder so. Aber insgesamt die Geräusche, die speziell zu den Kindern oder zu der Rolle gehören, die machen wir noch selber. Ich habe jetzt allerdings auch zwei ganz wunderbare Techniker zusätzlich, die dann auch die Geräusche zum Teil schon mit vorarbeiten. Mhm. Aber also alles wird ganz speziell dafür, genau wie Sprache aufgenommen wird, werden die Geräusche aufgenommen. Ganz
präzise. Und dann muss man sich vorstellen, da haben Sie so einen großen Raum und da sind verschiedene Utensilien drin und da können Sie dieses alles wahrscheinlich drin. Ne?
Ein riesiger Geräuscheraum mit lauter Schubladen. Im einen sind Glasscherben, im anderen ist das Stroh, da sind die Blätter, da ist das Pulver für den Schnee und die Glocken und was nicht alles, Fesseln und alles, was man so braucht.
Kann man sagen, dass, wenn Sie nicht Rechtsanwältin geworden wären, Sie wahrscheinlich auch nicht so eine gute Hörspielproduzentin geworden wären, weil sozusagen das eine ersetzt das, was das andere nicht hat. Also Rechtsanwältin ist sehr viel, hat auch mit Emotionen zu tun, aber es ist sehr viel Sachlichkeit, sehr viel an Gesetz halten. Und das andere ist ja dann eine Märchenwelt.
Ja, das ist so irgendwie eine schöne Kombination. Mhm. Das ist was, also mich persönlich sehr erfreut, und ich werde auch immer gefragt, wie wird man das, was du bist? Ich sage, das wird man nicht, das entwickelt sich so.
Oder das ist man von Anfang an schon? Oder?
Ja, also ich würde immer jedem sagen, neugierig sein, viel gucken, viel machen. Ich war viel im Theater, oft hinter der Bühne. Wir hatten ja auch hier das Studio in der Musikhalle, in dieser inzwischen Leishalle. Hatten wir ein eigenes Hörspielstudio oder beziehungsweise auch ein Musikstudio. Und da haben wir natürlich auch dann die ganzen großen Sänger kennengelernt. Und ob es nun Udo Jürgens war oder die Purple oder sonst jemanden, die haben wir dann immer nach den Auftritten, wenn sie da irgendwo alleine saßen, dann mit ihrem Bier und vorher von Tausenden umjubelt wurden, dann haben wir gesagt, kommt mit in die Agnesstraße oder kommt mit in die Roten Baumchaussee, da feiern wir noch ein bisschen. Und haben wir noch ein paar Leute zusammengetrommelt, und so haben wir dann auch eben diesen Kontakt sowohl zu Musikern als auch zu Sprechern intensiv gehabt. Und eigentlich, weil man, also ob es nun Horst Frank ist oder Peter Bassetti oder Hans Pitsch, haben wir ja schon erwähnt, wir waren eigentlich auch Freunde geworden.
Absolut. Ja. Mussten Sie mal in all den Jahren nach einer Zeit einem Sprecher, einer Sprecherin sagen, merkten Sie, das funktioniert nicht mehr? Mhm. Und Sie mussten tatsächlich, den dann rausnehmen oder die rausnehmen?
Mhm. Ja, ja. Also da hatte ich mal zum Beispiel Pinkas Braun, ein wunderbarer Sprecher, ganz toll. Und hatte ich dann mal gedacht, ja, mach doch mit ihm auch mal eine Märchensache. Die drei Kätzchen und noch ein paar andere Sachen. Oh nee, ich sage immer, nur jetzt mehr Wärme rein. Ich habe natürlich dann auch Peach im Ohr. Mhm, ja. Und dann noch ein bisschen mehr. Ach ja, haben wir das dann auch zu Ende gemacht. Und dann habe ich mir das angehört hinterher und gedacht, nee, das ist nicht das, was wir brauchen. Und dann habe ich es in die Tonne getreten so. Naja, und viele Jahre später kommt Pinkas Braun und sagt, ja, ich möchte ganz gerne mal, Sie haben ja noch nie die CD oder Kassette oder was es damals gab, von den kleinen drei Katzen oder so geschickt. Ich sage, oh Gott, ich muss Ihnen was gestehen. Das war nicht das. Er sagt, aber Heike Diene, da hätten Sie mir doch Bescheid sagen sollen. Ich wäre doch von München gekommen und ich hätte Ihnen das auch kostenlos und auch mit Freude neu eingesprochen. Aber daran lag es nicht. Es lag an der Stimme. Die hätte zu jedem Krimi super gepasst. Das war bei dem einen und bei Horst war es eben auch so. Leider hatte er dann so ein bisschen Zahnprobleme. Mhm. Ich merke gerade, ich lispel auch gerade. Na, jedenfalls. Da hatten wir auch Märchen aufnehmen wollen, hatte so ein bisschen vorher so Zahngeschichten. Ja, ging auch nicht. Das war dann so, das ging dann nicht mehr. Und da war dann auch seine Frau ziemlich sauer mit mir, dass ich das dann nicht machen wollte. Da war sie dann ein bisschen stinkig, aber wie gesagt, es ist bei mir so, ich höre es und finde es schön oder ich finde es nicht schön. Und wenn es nicht schön ist, dann kann es auch nicht so sein. Ich habe auch schon den einen oder anderen Schauspieler mal nach Hause geschickt. Nicht, weil er vielleicht schlecht war oder so, aber passte dann doch nicht so in die Rolle, wie ich es mir gedacht hatte.
Gibt es sowas? Wir sagen uns jetzt beide unsere Lieblingsfiguren. Mal sehen, ich fange an, das ist wahrscheinlich für mich einfacher. Tatsächlich ist, glaube ich, also man würde immer denken, es ist Justus Jonas, aber für mich ist es Madame Fürchterlich. Also ich liebe die, weil ich das früher als Kind immer zum Einschlafen gehört habe und dass sich so tief, es brennt sich so tief in einem ein, diese Geschichten, dass in dem Moment, wo man sie wieder hört, es ist, als ob man wieder Kind ist. Ich glaube, das ist eines der, ich habe es Ihnen heute im Vorgespräch erzählt, eine sehr gute Freundin von mir, die hört die drei Fragezeichen jede Nacht auf dem Kopf und zwar durch die Nacht und sie kann nur schlafen, wenn sie drei Fragezeichen hört und wenn man dann irgendwann am Morgen, ist es dann automatisiert, stellt sich das aus und in dem Moment, wo die drei Fragezeichen enden, wacht sie auf. Also das gibt so Dinge, aber es ist verrückt, was dieses, und Sie haben wahrscheinlich auch können viele Sachen erzählen. Gibt es eine Lieblingsfigur, die Sie haben? Oder ist es, wie so viele immer sagen, ach, das sind alles meine Kinder und man hat kein Kind lieber als das andere?
Ich liebe sie alle, das sind alles meine Kinder und ich habe natürlich immer das jetzt besonders im Ohr, was ich nun gestern und vorgestern haben wir einen schönen Weihnachtskalender aufgenommen für TKKG. Ach ja, das ist natürlich, da hatte ich 36 Schauspieler in den letzten 4 Tagen. Das ist dann immer auch so das Aktuelle. Und wir haben auch so viel Social Media gemacht, so lustige Sachen. Und dann hat man natürlich, auch ich, bei mir haben sich die ersten Sachen so eingebrannt. Die ersten Märchen, die ersten Sachen von Hans Petsch. Also da wird mir ganz anders, heute noch.
Wenn man schon drüber spricht, kriegt man schon Gänsehaut. Nur wenn man drüber spricht, finde ich. Und wie gesagt, alle, die Hans Petsch dann, jeder wird, glaube ich, wenn er die Stimme einhört, sagt er, ach, der ist das. Ja. Weil der hat irgendwie eine Zeit lang alles und jeder, wenn du einen guten Erzähler brauchtest, hast du Hans Petsch genommen. Und wir machen uns jetzt daran und wir synchronisieren die Stimme nochmal.
Millionenfach sind die ja auch bei allen Kindern in den Kinderzimmern gewesen und dann meistens damals noch so schön unterlegt mit viel klassischer Musik. Dadurch haben manche Kinder auch den Zugang zur Klassik gefunden. Wir haben ja auch mal Klassik for Kids gemacht mit Justus Franz, wo eben die Komponisten als Kinder noch gesprochen haben und was die schon als Kinder gemacht haben. Das war eigentlich insbesondere dem Andreas Beuermann ein ganz großes Anliegen, auch die klassische und seriöse Musik an die Kinder zu bringen. Früh genug.
Liebe Frau Körting, das war großartig, dass Sie heute hier waren. Ich sage noch nicht, weil Ihr Geburtstag steht noch an. Ich sage jetzt noch nicht herzlichen Glückwunsch, aber ich sage auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zu dieser.
Sie können mir schon gratulieren dafür, dass ich überhaupt noch fit bin.
Und man würde ja, gibt es Menschen, die Sie auf 80 schätzen? Nein.
Sie
fragen gar nicht erst nach.
Die sind wahrscheinlich höflich. Die sagen, oh, das hätten wir aber nie gedacht. Und wir haben auch selten drüber gesprochen.
Irgendwie aber fühlen Sie sich selber wie 80?
Ich fühle mich so, wie ich mich fühle. Ich habe mich mit 40 auch nicht wie 40 gefühlt oder mit 50 nicht mit 50. Ich weiß nur, und das ist eben das, was schon traurig ist, dass man weiß, dass die Lebensschnur, egal wie lange man fit bleibt und hoffentlich lange fit bleibt, die ist natürlich kürzer und kürzer.
Absolut.
Das ist mir sehr bewusst und deswegen will ich auch noch viel, viel Neues machen und viel Neues entdecken und ja, frohsinnig bleiben.
Aber man sieht ja offensichtlich auch daran, dass so Arbeit nicht gerade alt macht, sondern Arbeit hält tatsächlich jung.
Denke ich mal. Und das Rumjagen, also ich bin ja so ein, ich kann ja überhaupt nicht sitzen. Ich bin ja froh.
Heute geht's 45 Minuten, stark schon, ja.
Das ist ja sehr, sehr besonders. Auch im Studio, wenn ich dann ein bisschen sitze oder dann sage ich, oh, jetzt muss ich mal für euch das Geräusch hören, das müsst ihr mal mitmachen, den Lichtschalter müsst ihr mitmachen oder hier jetzt haben wir doch, wo haben wir denn die Handschellen, die müsst ihr auch noch mitmachen. Dann renne ich runter oder rauf oder dann fehlt mir noch ein Glas. Dann habe ich immer eine Gelegenheit, irgendwann mal die Treppe runter zu rennen und rauf zu rennen. Ich denke mal, ganz gern weiß man ja heute, auch viel Bewegung tut gut.
Und aufpassen, Sie sitzen, das kann ja niemand sehen. Gerade beim Rauf- und Runterrennen der Treppe zwischendurch mal die Hand gebrochen, aber dann lange krank gemacht haben Sie offensichtlich nicht. Ne?
Nee. Also ich versuche auch immer alles irgendwie positiv. Ich habe auch eine ganze Menge in meinem Leben auch nicht so ganz Glückliches erlebt und versuche das trotzdem. Oder ich habe auch irgendwie so naturell vielleicht, dass ich das Positive trotzdem dann nicht verloren geht. Und jetzt beispielsweise mit meinem gebrochenen rechten Handgelenk höre ich ja, was alle anderen Leute sich schon gebrochen hatten, wie schlimm es war. Und ich sage mir, ich lerne jetzt alles mit links zu machen.
Sehr gut. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Dankeschön.
Schön.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.